Herzlich willkommen zu Clubsachen. Der Podcast, bei dem alle NEOS-Abgeordneten ihre Erfahrung und Expertise einbringen.
Die Gespräche dazu führe ich, Tina Schmidhofer. Bei mir ist, und ich freue mich sehr, Julia Deutsch. Und um dich vorzustellen, muss ich ein bisschen Luft holen. Du hast nämlich schon sehr viel gemacht. Du warst 2018 Geschäftsführerin der Junos, Studierenden, bist dann 2019 Generalsekretärin bei den Junos gewesen. Seit 2020 bist du Bezirksrätin in Neubau und hast 2022 den Vorsitz übernommen. Von 2019 bis 2022 hast du aber auch die persönliche Referentin von unserem damaligen Vizebürgermeister und heutigen Bildungsminister Christoph Wiederkehr gemacht und warst bis vor kurzem auch noch parlamentarische Mitarbeiterin bei Ines Holzegger, unserer NEOS-Abgeordneten. Bis du jetzt seit dem 10. Juni Bundesrätin geworden bist. Wahnsinn, steile Karriere.
Danke.
Also jetzt habe ich aufgezählt, was du alles gemacht hast. Aber wie bist du überhaupt hineingekommen in die Politik? Was war so denn, ich muss jetzt unbedingt aktiv werden?
Ich bin grundsätzlich immer schon eine liberal eingestellte Person gewesen. Warst du
darüber auch bewusst?
Ich habe schon gemerkt, also wenn, dann würde es mich eher in diese Richtung ziehen. Mhm. Ja, habe auch NEOS gewählt, seit NEOS gegründet worden ist. Aber ich war nie irgendwie aktiv in der Politik unterwegs. Und dann hat es mich aber immer mehr gereizt. Und ich habe mir gedacht, ich kann da nicht mehr zuschauen, was da passiert in Österreich. Regt mich einfach so auf. Ich möchte eigentlich selber aktiv werden. Und habe mir einen Ruck gegeben und habe geschaut, das war nach der Nationalratswahl 2017, was ich mir denn so anschauen könnte. Und dann habe ich gesehen, die Junos, die jungen NEOS, die haben da eine Veranstaltung mit der Irmgard Gries. Na gut, kann ich ja hingehen, weil wenn es mir doch nicht gefällt und ich dann nie wieder hin will, dann habe ich zumindest die Irmgard Gries mal persönlich kennengelernt.
Fangirl. Ja,
definitiv Fangirl. Und das war eine sehr coole Veranstaltung. Die Irmgard Gries hat dort gesprochen über ihre Zeit oder eigentlich ihre Karriereweg und wie sie dann auch eben am Ende des Tages doch in die Politik gekommen ist, auch mit ihrer Präsidentschaftskandidatur. Und am Ende dieser Veranstaltung gab es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und ich habe lange überlegt, soll ich mich trauen, soll ich mich nicht trauen? Und dann habe ich doch die Hand gehoben und habe sie gefragt, damals war ich Jurastudentin, damals hatte ich vor, vielleicht Richterin zu werden. Habe sie gefragt, wie ist denn das wegen Unabhängigkeit und zukünftiger Karriere? Ich würde mich so gerne politisch engagieren, aber was würden Sie mir raten? Kann das vielleicht für meinen späteren Weg dann gefährlich werden? Und sie hat mich wirklich, ich sehe sie jetzt noch vor mir, sie hat mich angelächelt und hat gesagt, Frau Kollegin, werden Sie Richterin. In die Politik können Sie im Alter immer noch gehen. Und ich bin so da gesessen. Da habe ich gedacht irgendwie eigentlich nicht die Antwort, die ich hören wollte. Also ich habe das damals voll genommen von ihr und ich habe mir gedacht, sie hat voll recht, schwierig. Aber eigentlich will ich trotzdem gerne aktiv werden. Und dann habe ich beschlossen, doch noch zu weiteren Events zu gehen und heute bin ich hier.
Du hast, wie man gerade hören durfte, einige politische Ämter kennengelernt, am meisten Erfahrung und wahrscheinlich politische Wirksamkeit hast du im Bezirk kennengelernt. Mhm. Kannst du mir sagen, wie du deine Rolle wahrgenommen hast oder wie da so dieser Beginn war für dich in der Bezirksarbeit?
Mhm, gerne. Ich bin 2020 eben Bezirksrätin geworden, wie du gerade erzählt hast. Und davor war ich schon aktiv in der Bezirksgruppe. Und die größte Herausforderung war damals, dass wir mitten in einer Corona-Pandemie, und das war das erste Corona-Jahr, damals in den Wahlkampf gegangen sind und auch danach angelobt worden sind im Rathaus statt in der Bezirksvorstehung, also im Amtshaus, weil ja wir Sicherheitsabstände einhalten mussten etc. Und ich glaube, das, was mir sehr bleibend in Erinnerung geblieben ist, ist, dass wir kaum persönliche Begegnungen hatten in diesen ersten ein, zwei Jahren, würde ich sagen, weil natürlich alle immer noch aufgrund der Pandemie Vorsichtsmaßnahmen getroffen haben. Ich habe wahrscheinlich meine Bezirksratskolleginnen und Kollegen auf der Straße nicht einmal wiedererkannt, weil ich kannte sie ja nur mit Maske. Und das war, glaube ich, ein Einstieg in die Bezirkspolitik als Bezirksrätin, wie man sonst nicht hat und worüber ich auch sehr froh bin, dass andere zum Beispiel heuer nach der Wien-Wahl dieses Thema nicht zu hatten. Weil ich glaube, gerade diese persönliche Begegnung irrsinnig wichtig ist. Und dadurch hat mir halt am Anfang ein bisschen was gefehlt, was dann aber sich auch sehr schnell dann wieder ausgeglichen hat. Aber es war herausfordernd.
Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Du hast die Neubauerinnen kennengelernt, auch wenn es besondere Jahre waren. Was würdest du so sagen, was waren so die ersten Themen, die da so auf dich zugekommen sind? War es Corona oder was war es denn?
Corona definitiv ein großes Thema, auch im Bezirk, aber auch für uns das Bildungsthema im Bezirk, dadurch, dass wir auch das erste Mal auf Stadtebene in Regierungsbeteiligung waren und gesehen haben, okay, wir können jetzt auch etwas schaffen. Ich habe mich von Anfang an, das war mein allererster Antrag in der Bezirksvertretung, eingesetzt für eine neue Kinder- und Jugendbeteiligung, dass die Kinder und Jugendlichen einfach noch neue Formate und mehr Möglichkeiten haben, sich einzubringen im Bezirk. Das hat dann ein bisschen gedauert, auch aufgrund der Pandemie und ein paar andere Faktoren haben damit reingespielt, aber im Endeffekt ist dann der Antrag umgesetzt worden und wir haben seit einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr, eine neu aufgesetzte Kinder- und Jugendbeteiligung mit einem Kinder- und Jugendparlament, mit anderen so Workshop-Möglichkeiten, wo die Kinder halt ihre Ideen vorbringen können und quasi auch als Antrag dann der BV übermitteln. Und das ist schon cool. Ja.
Darüber möchte ich gerne mit dir reden. Die Jugendbeteiligung und vor allem das Jugendparlament. Wie funktioniert das? Wie läuft das dort ab?
Also die Kinder haben die Möglichkeit, in ihren Klassen in Workshops teilzunehmen, ihre Ideen einzubringen, Ideen zu sammeln. Und bei uns war es dann so, dass wir im Bezirk, in der Bezirksvorstehung, eine Sitzung hatten, in der diese Anträge vorgetragen worden sind. Von eben Volksschulklassen, aber auch der Unterstufe war auch dabei in einer zweiten Sitzung. Dann haben wir diese Anträge entgegengenommen und die wurden dann auch von den Magistratsdienststellen angesehen, evaluiert. Es wurde geschaut, was könnte sich umsetzen lassen, was ist vielleicht dann doch, also wie gratis Eis für alle, leider nicht ganz so schnell umsetzbar oder nicht langfristig umsetzbar. Und dann haben wir eine Antwortsitzung gemacht, die Kinder wieder eingeladen und die Politik war dabei, also Vertreterinnen und Vertreter von der Bezirkspolitik, aber auch eben Referenten, Referentinnen, die zuständig sind für die Dienststellen und dann eben auch nochmal erklären konnten, dieser Antrag ist toll, können wir umsetzen, weil der Antrag ist zwar auch toll, können wir aber leider nicht umsetzen aus diesen und jenen Gründen, sodass die Kinder halt auch dann gleich verstehen, warum mal vielleicht auch etwas nicht funktioniert und umgekehrt aber auch eine Begründung haben und sehen, cool, meine Idee, die wird jetzt umgesetzt.
Du bist ja im Neubau als Bezirksrätin also wirklich sehr präsent. Wie nimmst du denn die Anliegen der Bewohnerinnen, die schon ein bisschen älter sind oder generell der Bewohner, die jetzt vielleicht keine Kinder und Jugendlichen sind, wahr? Gibt es da Themen, die immer wieder kommen? So Begrünung oder worum geht es im Bezirk?
Absolut. Also manchmal schreiben uns die Leute, ich kriege E-Mails auch von Bürgerinnen und Bürgern, die sich direkt an uns wenden mit einem Problem. Aber am meisten fällt uns auf, dass etwas Thema ist, wenn wir zu den Bürgerinnen und Bürgern nach Hause kommen. Mhm. Wir gehen wirklich Tür zu Tür. Ist ein Mittel, das sich ja sehr effektiv bewiesen hat, auch wenn man wirklich so mit den Menschen ins Gespräch kommt. Die meisten sind halt kurz überrascht, wer da vor ihrer Tür steht. Manche freuen sich, dass wir nicht die Zeugen Jehovas sind. und wir kommen dann wirklich in überraschend gute Gespräche. Teilweise haben auch Gespräche schon über eine Stunde gedauert, weil sie dir viel zu erzählen haben, weil sie auch natürlich interessiert sind in der Arbeit. Was macht NEOS eigentlich? Was macht NEOS im Bezirk? Eure Beate Meindl-Reisinger hat ja gerade gesagt, aber das geht doch nicht. Und dann beginnst du halt mit ihnen in den Diskurs zu gehen und gehst halt mit einem sehr guten Gefühl halt wieder raus aus diesem Gespräch. Und da sammeln wir halt viele Themen. Und Begrünung, ja, ist auch ein Thema natürlich. Der 7. Bezirk ist einer der am dicht bebautesten Bezirke in ganz Wien. Aber auch großes Thema ist Sicherheit, ist teilweise auch Lärmbelästigung, weil wir auch ein sehr lebhafter Bezirk sind. Es passiert sehr viel. Es gibt großartigerweise auch sehr viele Möglichkeiten, hier auch seinen Abend zu vertreiben. Aber natürlich ist es dann immer eine Frage, wie spielt das mit den Bezirksbewohnerinnen und Bewohnern zusammen und wie finden wir da eine gute Lösung? Und eben das Thema Sicherheit war auch für uns NEOS ein großes Thema. Auf der Maria-Hilfer-Straße haben wir jetzt einfach doch in den letzten Jahren gesehen, dass die Situation schwieriger wird und dass wir einfach in Wahrheit von allen Seiten ansetzen müssen, um ein lebenswerteres Wohnen dort für die Anwohnerinnen und Anwohner zu schaffen, aber natürlich auch soziale Hilfe entsprechend zu stellen, wo sie notwendig ist. Dass einfach alle Seiten dann die Hilfe bekommen, die sie auch benötigen. Und das ist eine große Aufgabe, das ist auch nicht leicht von heute auf morgen zu bewältigen, aber man muss dranbleiben, damit das auch funktioniert.
Jetzt bist du bei ISO im Bundesrat. Komplett neuer Job, komplett neue Aufgaben. Andere Ebene, auf jeden Fall eine deutlich andere Ebene. Wie fühlt sich denn dieser Wechsel an und wie hast du so diese ersten Momente im Bundesrat für dich wahrgenommen?
Mein erstes Gefühl, als ich ins Parlament spaziert bin, mit dem Gedanken, ich gehe da gerade zu meiner ersten Sitzung als Bundesrätin, dieses Gefühl, das war sehr überwältigend eigentlich, zumal es am Tag von meiner Angelobung war, ich bin zum EU-Ausschuss gegangen, wo ein bisschen mehr Ruhe im Gebäude war und nicht großer Trubel vor einer Plenarsitzung. Und ich bin mit unserem Referenten hingegangen und habe halt realisiert, da gehe ich jetzt gerade als Bundesrätin rein. Ja. Und mich hat irgendwie ein großes Gefühl der Demut und auch Ehrfurcht ergriffen, weil du realisierst, das ist nichts, was alltäglich ist und das soll auch nie sein, was alltäglich ist und einfach eine große Ehre, das machen zu dürfen. Auch wenn wir, um jetzt vielleicht Fragen vorwegzunehmen, aber auch sicher den Bundesrat auch in gewisser Weise kritisch sehen als NEOS. Aber grundsätzlich ist das ein demokratisches Amt, das ja hochzuhalten ist. Und wir leben in einer liberalen Demokratie und wir müssen diese halt eben auch leben. Und der Bundesrat ist ein Teil davon.
Du hast es schon angesprochen, wir stehen der ganzen Geschichte etwas kritischer gegenüber, beziehungsweise wir sehen auf jeden Fall enormen Reformbedarf. Wie stellst du dir einen Bundesrat vor, der jetzt oder für die nächsten Jahre einfach noch eine Berechtigung hat?
Das ist eine gute Frage. Ich bin ja bis jetzt auch immer einer sehr radikalen Ansicht gewesen. Ich bin der Meinung, dass der Bundesrat, so wie er jetzt gerade konzipiert ist, auch abgeschafft werden kann. Das ist auch grundsätzlich das, was wir als NEOS schon sehr lange aufzeigen, weil der Bundesrat als zweite Kammer grundsätzlich schon eine Berechtigung haben kann oder auch haben soll, wenn aber auch entsprechende Kompetenzen vorhanden sind. Und ich finde, da lässt sich so viel machen. Und es gab schon viele Versuche zu reformieren. Es gab in den 2000ern einen großen Reformversuch, ist leider gescheitert. Und ich bin der Meinung, dass wir halt auch das wieder unbedingt angehen müssen. Dass der Bundesrat, weil nach aktueller Sicht hat er genau ein suspensives Vetorecht. Was heißt das? Dass er zwar Einspruch erheben kann gegen Gesetzesbeschlüsse, die vom Nationalrat kommen, aber der Nationalrat kann daraufhin einen Beharrungsbeschluss fassen und sagen, nein, wir werden dieses Gesetz trotzdem durchsetzen. Mhm. Es gibt Ausnahmen, also es gibt auch ein absolutes Veto, aber das betrifft dann eigentlich nur Gesetzesbeschlüsse, die in die Kompetenzen der Länder eingreifen, also die quasi den Föderalismus angreifen. Ich finde es schade, dass wir einfach nicht mehr Möglichkeiten haben. Also es gibt schon noch ein Initiativantragsrecht und auch Kontrollrechte. Aber wir müssten in Wahrheit noch ein viel größeres Gewicht dem Bundesrat geben, damit das auch damit der Bundesrat auch seine Berechtigung hat.
Wie stellst du dir das vor? Also was wäre jetzt für dich ein idealer Bundesrat? Welche Kompetenzen hätte der?
Ich glaube, man müsste sich einfach genau anschauen, ob es einfach wirklich noch ein suspensives Veto geben soll oder ob es einfach mehr Möglichkeiten geben soll, ein absolutes Veto einzulegen. Mhm. Und nach welchen Gesichtspunkten gibst du das an? Eben nur Länderkompetenzen oder müsste eigentlich der Bundesrat nicht auch wenn er die Länderinteressen vertritt, trotzdem auch bei Gesetzen mehr Mitsprache haben, die jetzt nicht seine Kompetenz oder die Kompetenz der Bundesländer betreffen, aber trotzdem also relevant sind für alle Bundesländer. Genau, ja. Da gibt es auch verschiedene Modelle, also allein in der EU von den 27 Mitgliedstaaten haben ja 12 ein Zweikammernsystem, 15 haben ein Einkammersystem. Und alle föderalistischen Staaten, also da gehört ja Österreich auch dazu, die haben ein Zweikammersystem. Kann man sagen, okay, wenn du den Föderalismus lebst, dann brauchst du auch eine zweite Kammer, aber dann ist halt die Frage, wie gestaltet man diese?
Ja. Okay. Jetzt bist du da zum ersten Mal in den Bundesrat gegangen. Wie läuft das ab? Musst du da gleich deine ersten Reden halten? Oder, und wenn ja, worüber hast du da gesprochen?
Ich habe am ersten Tag mich zurückgehalten und nur eine Rede gehalten, weil ich nicht sicher war, zu welchen Uhrzeiten ich auch wirklich im Saal bin. Es gibt viele administrative Dinge zu erledigen, auch am Anfang. Mhm. Auch ein Fotoporträt und ein Videoporträt, das man aufnehmen muss. Also es war sehr viel Trubel um mich herum. Sehr ungewohnt. Sehr neu. Und ich habe dann beschlossen, dass ich zu einem Tagesordnungspunkt meine erste Rede halte, wo ich sicher sein kann, dass ich da sicher im Saal bin, weil dann sicher alles abgehandelt ist. Und es war ein Tagesordnungspunkt, der mich im Vorfeld auch sehr beschäftigt und auch sehr belastet hat, weil wir eine Gesetzgebung hatten zum Amoklauf an der Schule in Graz.
Oh ja, das war genau
das
die
war,
Zeit.
Das hat mich auch damals selbst einfach sehr beschäftigt und belastet. Und es hat sich halt einfach darum gehandelt, dass wir die Matura für die Schülerinnen und Schüler dieser Schule erleichtern. Und weil das auch ein Tagesordnungspunkt ist, der das Bildungsministerium betrifft, war Christoph Wiederkehr als zuständiger Minister für diesen Tagesordnungspunkt da. Und ich habe dann für mich beschlossen, einerseits finde ich es, weil es mich auch beschäftigt und belastet und auch wenn es noch so ein furchtbares Thema ist, wir müssen darüber sprechen oder gerade erst recht darüber sprechen, ein Thema, das für mich passt für meine erste Rede. Gleichzeitig auch wissend, dass Christoph Wiederkehr daneben sitzt und als bekanntes Gesicht ich nicht quasi die allereinzige NEOS-Person da drinnen bin, diese Faktoren haben mich da dazu bewegt, die erste Rede dort zu halten. Und ich habe sie mir sehr gut überlegt, ist länger daran geschrieben, weil ich einfach, ja, da denkst du sehr viel drüber nach, über gerade so ein Thema. Dann war es aber auch irgendwie ein gutes Gefühl, dort etwas gesagt zu haben und eben gesagt zu haben, was wir denn eigentlich alles noch vorhaben und tun müssen, damit wir einfach so etwas nie wieder erleben müssen. Ja, das war ein bewegender erster Tagesordnungspunkt für mich, wo ich eine Rede gehalten habe. Die nächsten Reden waren dann nicht mehr ganz so auf emotionaler Ebene. Wobei, letzte Sitzung hatten wir das Dickpic-Verbot zum Thema.
Okay.
Da bin ich auch ein bisschen emotionaler geworden, weil das sehe ich einfach überhaupt nicht ein, wie das Fraktionen oder eine Fraktion anders sehen könnte.
Verständlich.
Ja.
Okay, das waren einmal, also doch zwei Brocken, die du da zu deinen ersten Reden sehen hast dürfen, aber bestimmt eine aufregende Zeit für dich gewesen.
Definitiv. Und es zeigt auch, dass es einfach wichtig ist, da etwas zu tun und nicht einfach da zu sitzen und zu hoffen, dass sich die Welt eh auch so ändert, sondern wir müssen auch aktiv etwas tun, wenn wir wollen, dass es besser wird.
Ich bin überzeugt, du wirst den Mund aufmachen.
Definitiv.
Du hast mir vorab gesagt, ich habe einen Fun-Fact aus dem Bundesrat mitgebracht. Und ehrlich gesagt, um das jetzt einmal ein bisschen auch aufzulockern hier, was gibt es Besonderes über den Bundesrat zu wissen?
Was ich, muss ich ehrlich gestehen, nie so lange bedacht habe, bevor ich selber mich mit dem Bundesrat näher befasst habe, weil ich dafür auch kandidiert habe, ist die Nummerierung der Sitzungen vom Bundesrat. Du kennst es vom Nationalrat vielleicht. Im Nationalrat haben wir Gesetzgebungsperioden und mit jeder Gesetzgebungsperiode fängt halt wieder die erste Sitzung an und dann hast du halt, ich weiß nicht, wie viele Sitzungen nach 5 Jahren erreicht. Ich bin letztens im Juli in der 980. Sitzung des Bundesrates gesessen, weil der Bundesrat sich ja nie komplett neu formt und auch nicht gewählt wird per se, sondern er setzt sich ja aus Personen aus entsandten Personen zusammen. Und je nachdem, welches Bundesland gerade wieder Landtagswahl hatte, entsendet dieses Bundesland halt wieder neue Personen, die werden dann wieder angelobt und die Sitzung geht weiter, wie als wäre nichts gewesen, basically. Und dementsprechend hat sich halt seit Beginn der Zweiten Republik nicht alles so weit geändert, dass man wieder neu zu zählen anfangen müsste, weil du hast keine Gesetzgebungsperioden oder keine Amtsperioden. Der Bundesrat, der tagt einfach. Während der Nationalrat immer wieder von vorne anfängt, tagt der Bundesrat. Und ansonsten Fun Facts. Ich überlege mir ganz gerne, was sind so Dinge, die mich eigentlich an meine eigene Anfänge in der Bezirkspolitik erinnern. Und es ist gar nicht so viel anders, wie man vielleicht meinen würde. Also dieses, wir richten uns Dinge aus am Mikrofon vorne und manchmal werden wir auch ein bisschen lauter und beschimpfen ein bisschen und die anderen machen ja alles falsch und wir machen alles richtig oder würden alles richtig machen. Das hast du auf Bezirksebene und auf Bundesratsebene gleichermaßen. Okay. Und im Hintergrund haben sich dann aber eigentlich alle lieb, wenn man so sagen kann. Also es ist grundsätzlich ein sehr konstruktives Verhalten da. Es sind ja überall Menschen dahinter. Und Menschen sind ja in der Regel doch harmoniebedürftig. Und das fand ich halt irgendwie eine ganz lustige Erkenntnis, dass auch im Hohen Haus, im Bundesrat, in der Länderkammer eigentlich das Ganze gar nicht so anders läuft.
Also es wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird.
Genau.
Sehr gut. Neben der Politik warst du aber auch nicht untätig, will ich meinen. Du hast bereits Jus fertig studiert. Nur um dann nochmal ein Medizinstudium zu starten und wir stehen Stand heute, Anfang August, vor deiner Plagiatsprüfung. Und deiner,
das klingt schlimm. Ja, das,
es wird hoffentlich alles gut gehen.
Ja.
Die musst du dann noch verteidigen.
Genau.
Das ist jedenfalls eine ziemlich beeindruckende Kombi und das heißt, du bist auch breit aufgestellt. Wie passen diese zwei Themen für dich zusammen, beziehungsweise wie bringst du die in den Bundesrat?
Grundsätzlich, muss ich gestehen, war das ja nicht von Anfang an so geplant, dass ich einfach sage, ich studiere jetzt das und dann studiere ich noch das und dann sammle ich so ein paar Titel und dann, dann werde ich in die Politik gehen. Ich wollte immer Juristin werden und ich habe mir gedacht, das passt zu mir. Ich habe immer geglaubt, das wird der Job sein, mit dem werde ich zufrieden sein, etc. Ich war schon noch immer medizinisch interessiert, muss auch gestehen, ich komme aus einer Familie, wo der Vater Mediziner ist und der hat mich eigentlich immer eher abgeschreckt, muss ich ehrlich gestehen, weil einfach sehr lange Zeiten im Spital, wenig Zeit für die Familie etc. Und das hat mich eigentlich dazu gebracht, einen anderen Weg gehen zu wollen.
Und Juristen ja deutlich weniger arbeiten, ne?
Natürlich, es ist Work-Life-Balance ist ja was ganz anderes. Nein, aber
Das glaube, da habe ich mehr interessiert damals.
Es hat einfach mich damals mehr interessiert und ich habe auch geglaubt, für mich ist das Richtige und das passt besser zu mir. Und dann hat sich eigentlich dann 2017 aufgrund familiärer Umstände, also es gab wieder eine Erkrankung in der Familie, da haben wir eine längere Krankheitsgeschichte, der Moment, wo ich mich sehr viel beschäftigt habe mit Krankenhäusern, mit Therapien, mit dem Angehörigen-Dasein einer Krebspatientin. Und ich habe dann wirklich gemerkt, angefangen von, ich würde so gerne diese Befunde lesen können. Es ärgert mich, dass ich die Befunde nicht lesen kann, bis hin zu, eigentlich würde ich gerne was tun können. Und das mag vielleicht ein naiver Gedanke sein. Das mag vielleicht...
Das war dein Motor.
Es war mein Motor, definitiv. Ja. Und natürlich kannst du nicht immer allen helfen oder du kannst sie nicht alle retten, aber es hat mich irgendwie angetrieben, dann vielleicht doch noch Medizin zu probieren. Und dann habe ich zuerst gedacht, na, ich bin schon fast 24, ich bin schon so alt, haha, im Nachhinein betrachtet. Ja, aber damals hat es mich jetzt sehr beschäftigt. Ja. Ich kann doch nicht noch einmal Medizin studieren. Und dann habe ich irgendwann für mich entschieden, nach auch sehr vielen Gesprächen mit meinen Geschwistern, beste Freundin etc., die mich da sehr unterstützt haben. Ich möchte es zumindest probieren, weil ich möchte nicht mit 40, 50, wann auch immer, da sitzen. Vielleicht bin ich dann Richterin geworden und denke mir so, ja, eh ganz nett. Und es passt schon alles, aber was wäre wenn? Und deswegen habe ich mir dann gedacht, na Jule, du probierst das jetzt einfach aus. Schauen wir mal, was wird quasi. Und nach ein oder zwei Jahren kannst du ja auch wieder das Studium abbrechen und die Welt geht nicht unter, aber du weißt dann zumindest für dich, es ist eine aktive Entscheidung und es passt so, wie es ist. Und dieser Studienabbruch ist halt nie gekommen. Ich habe auch gemerkt, dass die Medizin wirklich etwas ist, wo ich mich langfristig zu Hause fühle, wo ich glaube, auch viel bewirken zu können. Ich glaube, das Spannende ist oder das, was mich auch so treibt in der Medizin, du kannst eben, wie gesagt, du kannst nicht alle retten, aber du kannst vielen individuell helfen. Und du kannst auch denen helfen, wo es vielleicht kein Happy End mehr gibt, aber du kannst sie begleiten, würdevoll auf ihrem Weg. Und du hast dadurch aber trotzdem diese Erlebnisse, diese sehr positiven Erlebnisse. In der Politik ist es halt anders. In der Politik kannst du vielleicht sehr viel bewirken für die Allgemeinheit, aber du kannst auch Jahre hin auf etwas hinarbeiten und hast im Endeffekt vielleicht nicht den Erfolg und hast einfach die Sorge immer dabei, dass du viel tust und am Ende des Tages gibt es aber nicht den Erfolg, den du dir wünschst, weil du ja auch eben so darauf hingearbeitet hast.
Aber du probierst es zumindest in deiner Rolle als Bundesrätin.
Absolut. Also ich glaube, dass die Kombination mich auch gerade so erfüllt, weil ich merke, Medizin, das ist mein Ding, das ist mein Brotberuf, den möchte ich auch unbedingt, dem möchte ich weiterhin nachgehen, weil ich sehe, es hilft ja auch, nicht nur in der Politik unterwegs zu sein und nicht nur in seiner eigenen Bubble unterwegs zu sein. Jetzt sage ich nicht, dass alle Mediziner werden sollten oder alle unbedingt einen anderen Job noch brauchen. Ich glaube, die Mischung macht es aus, dass du die Leute hast, die einerseits auch eben ihrem anderen Beruf noch nachgehen und dadurch sehr viele Erlebnisse und Erfahrungen bringen, aber auch die hast, die wirklich genau da drinnen sind in der Politik und wissen, worauf es ankommt und wissen, was zu tun ist, wenn es darauf ankommt.
Und im Idealfall auch vielleicht überzeugend wirken können.
Genau, ja.
Wenn wir über Überzeugung reden, du bist überzeugte Liberale und es gibt manche Themen, wo schwierige Entscheidungen zu treffen sind. Das wird dir schon begegnet sein, das wird dir immer wieder begegnen und das wird dir auch was abverlangen. Wie gehst du mit solchen Themen um, bei denen du als Person vielleicht sagst, bin ich jetzt nicht ganz der Meinung, aber für den Kompromiss oder für die große Sache ist es notwendig?
Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ist mir auch gleich zu Beginn, ehrlich gestanden, gleich passiert, dass ich mich mit diesen Fragen beschäftigen musste. Ich bin Mitte Juni Bundesrätin geworden. Man muss sich ja auch vorstellen, du wirst ja entsandt vom Landtag in einen Club am Ende des Tages, also zumindest bei uns NEOS funktioniert es so, dass ich als Bundesrätin Teil des Parlamentsclubs, also als auch der Abgeordneten bin. Und damit werde ich reingesetzt in ein funktionierendes Team, das, und ich muss sagen, ich habe Glück gehabt, unter Anführungszeichen, weil ich ja jetzt komme, wo ja auch die Nationalratswahlen noch gar nicht so lange her sind. Aber in der Regel ist die Gesetzgebungsperiode halt 5 Jahre lang und irgendwann zwischendrin kommt halt so ein Bundesrat daher oder die Bundesrätin, genau. Und das ist natürlich eine ganz eigene Dynamik. Da musst du dich erst einmal so ein bisschen reinfinden und das war jetzt kein Problem, um da jetzt nichts irgendwie Falsches aufkommen zu lassen. Im Gegenteil, also ich wurde sehr herzlich auch aufgenommen vom Club, aber es ist eine sehr eigene Situation. Und dann bist du halt sofort im Medias Res. Mhm. Da gibt es keine Einarbeitungsphase oder sonst irgendwas, sondern es ist halt gerade das am Tisch, was gerade halt verhandelt worden ist, gerade in Regierungsbeteiligung. Oder es wird halt gerade darüber gesprochen, was halt gerade Thema ist. Und das kann herausfordernd sein. In meinem Fall war es herausfordernd, weil wir gerade Themen einfach am Tisch liegen hatten, die waren für uns alle nicht leicht. Und ich halt eben, also wirklich eigentlich sehr überzeugt Liberale, auch für mich dann sehr stark überlegen musste, wo will ich damit hin oder worum geht es eigentlich? Was ist das Ziel nicht von mir als Einzelperson, weil eben um die geht es ja nicht, sondern was ist das Ziel von uns? Und dementsprechend, ich höre dann einfach auch in mich rein und weiß und versuche mich dazu erinnern, dass es ja eben um eine ganz andere Sache geht. Es geht ja um die Zukunft Österreichs. Und wir dürfen uns, glaube ich, nicht verlieren in einem Klein-Klein. Wir dürfen uns nicht verlieren in Debatten, die wichtig sind und die wir führen müssen. Aber gleichzeitig müssen wir darauf schauen, dass wir einfach etwas tun, was am Ende des Tages eben der Republik hilft.
Du hast, wie wir bereits besprochen haben, schon viel Erfahrung auf Bezirksebene und jetzt bist du auf der Bundesebene aktiv. Was würdest du sagen? Gibt es Gemeinsamkeiten? Wenn ja, welche sind es? Oder gibt es eher mehr Unterschiede, weil es einfach andere Thematiken sind oder größere Thematiken sind oder eben kleinere Thematiken sind, die einfach nur regional interessant sind? Wie könnte man das am besten verknüpfen? Oder wie verknüpfst du?
Ich habe gerade voll im Kopf, dass ich von meiner allerersten Bundesratssitzung Volley in meine Bezirksvertretungssitzung gekommen bin, weil ich beide Sitzungen am selben Tag hatte. Wie sollte es anders sein, wie der Zufall es so wollte? Und das war für mich eigentlich so ein Tag, der das so richtig schön zur Schau gestellt hat. Ja, wir können natürlich im Parlament drinnen stehen und über diese, wenn man so sagen mag, großen Dinge und Bundesgesetze einfach sprechen. Aber am Ende des Tages betrifft uns genauso, was im eigenen Grätzl passiert und ist vielleicht sogar teilweise für die Bewohnerinnen und Bewohner wesentlich wichtiger im Moment.
Definitiv
spürbarer, weil der fehlende Mistkübel, jetzt ein sehr banales Beispiel aus der Bezirkspolitik, oder auch die Sitzgelegenheiten etc., ja, wenn die dann plötzlich da sind, dann ist das ein direkter Effekt und ist für den Alltag wichtig. Da ist vielleicht irgendein Gesetz, das die dort im Parlament beschließen, vielleicht gar nicht so relevant für einen selbst. Und wir sehen ja auch in der Bezirkspolitik, gerade in Wien, ne, da haben wir auch Kritikpunkte als NEOS. Und da sehen wir auch, dass wir sie als wichtig empfinden und wir brauchen Bezirke, die stark sind und eine gute Vertretung haben. Aber gleichzeitig kann man halt schon noch hinterfragen, ist der derzeitige Status quo so berechtigt oder könnte man auch reformieren? Und wir haben das Gleiche im Bundesrat. Mhm. Wir haben, oder in vielen anderen Institutionen auch, sie haben ihre Berechtigung, aber es wäre doch auch für am Ende des Tages alle Bürgerinnen und Bürger gut und wichtig, dass halt sie möglichst effizient arbeiten. Mhm. Und daran arbeiten wir halt als NEOS natürlich auch.
Ja. Dafür sind wir bekannt.
Ja.
Wenn du in 5 Jahren auf deine politische Arbeit zurückschauen möchtest, was möchtest du erreicht haben? Gibt es irgendwas, wo du sagst, in diesen 5 Jahren als Bundesrätin habe ich positiv beigewirkt oder mitgewirkt bei was denn?
Bei vielen Reformen, die wir in Regierungsbeteiligung umsetzen werden, die einen Mehrwert darstellen werden und auch wenn es nicht leicht ist in so einer Dreierkoalition und es immer wieder auch schwieriger sein wird vielleicht und nicht von heute auf morgen gehen wird, bin ich zuversichtlich, dass wir das gut hinbekommen. Und da denke ich eben auch gerade an meine eigenen Themen, ja, also Bildung und Jugend, aber auch das Gesundheitsthema. Also wenn wir da noch etwas hinkriegen, das wäre sehr wünschenswert. Würde ich mich freuen, wenn ich in 5 Jahren darauf zurückblicken kann.
Julia, danke dir. Danke dir, dass du dieses Engagement jetzt da hineinbringst und deine Kompetenz mit hineinbringst. Das werden wir da gut gebrauchen können.
Danke vielmals. Danke für die Einladung.